Willkommen bei Scale and Help, dem Podcast für Unternehmensnachfolge, Transformation und echten Impact. Mit Carlo Jesse triffst du die spannendsten Unternehmer und Nachfolger im deutschsprachigen Raum. Hier erfährst du, wie Unternehmen erfolgreich übergeben, skaliert und neu gedacht werden. Unsere Mission: One Business, One School. Let's go!
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Scale and Help. Echte Gespräche, echter Mehrwert. Reiko, Michael, schön, dass ihr heute beide hier seid.
Danke dir, Carlo, für die Einladung.
Vielen, vielen Dank für die Einladung, Carlo.
Steht mit der PR Academy für einen Weg, der vielen erstmal unglaublich vorkommt. Über 400 eigene Wohnungen, mehr als 40 Millionen Euro Immobilienbestand und das, obwohl ihr beide als Angestellte gestartet seid. Was mich an eurer Geschichte besonders reizt, ihr zeigt nicht nur die Erfolge, sondern auch die Zahlen dahinter, die Fehler, die man vielleicht mal gemacht hat oder Dinge, die vielleicht nicht geklappt haben. Genau darüber will ich heute mit euch sprechen, wie die ersten Schritte wirklich aussahen, was euch skalieren ließ, welche Anfängerfehler die teuersten waren und was Verantwortung für euch bedeutet. Reiko, Michael, lasst uns loslegen.
Sehr gerne.
Steigen wir auch einfach mal ein. Wer seid ihr? Wie habt ihr euch gefunden?
Ganz am Anfang müssen wir noch aufklären, warum Reiko so ein witziges Telefon hat, oder? Das sollen wir den, weil der Zuschauer wird sich jetzt bestimmt schon gewundert haben und gesagt haben, hey, was ist denn da los? Warum guckt Reiko so, als wäre er gerade in so einer alten englischen Telefonzelle gewesen und hätte da den Hörer mitgehen lassen? Wir hatten tatsächlich Mitte der Deutschen Post eine kleine Herausforderung und die hat ein Headset unterschlagen und wir haben festgestellt, dass im Jahr 2026 einen Klinkenstecker zu finden gar nicht mehr so einfach ist und das Einzige, was noch einen Klinkenstecker bei uns im Büro hatte, war tatsächlich dieses rote Telefon, was mehr so als Gag herumgelegen ist und deswegen hat Reiko diesen roten Telefonhörer in der Hand.
Deswegen, Michael, kannst du ja vielleicht nochmal sagen, warum hast du so ein geiles rotes Telefon, was als Gag gedacht ist, bei euch im Büro liegen? Wo bekommt man sowas?
Ich habe das tatsächlich mal bei Andreas Herb gesehen, also Andreas Herb, der Unternehmer, der diese ganzen Getränkemarken hat. Salitos zum Beispiel gehört auch zu dem und ich glaube irgendwie 360 Wodka oder irgendwie sowas. Und auf jeden Fall, der hatte das in irgendeinem Instagram-Video und ich habe dann gesehen, dass man auf dessen Homepage tatsächlich diesen Hörer bestellen kann und der kommt tatsächlich auch mit so einem Lightning-Adapter. Das heißt, man kann ihn auch ins iPhone stecken, kann dann quasi das iPhone haben und kann draußen rumlaufen mit diesem Telefonhörer und wirklich echt telefonieren. Und das fand ich einfach so urig und so lustig, dass ich gesagt habe, okay, den bestelle ich mir.
Aber jetzt, wo du das gerade sagst, ich glaube, da existiert von Andreas Herb sogar ein Video, als er irgendwie im Pool auf Mallorca ist und er diesen Telefonhörer in der Hand hat. Ne? Also ich folge ihm natürlich auch.
Richtig.
Ich glaube, das Video gab es, richtig?
Genau, und ich glaube, das ist auch genau das Video gewesen, was mich dazu bewogen hat, diesen Telefonhörer zu bestellen, den Reiko jetzt hier sich ans Ohr halten muss, leider.
Also wenn das rote Telefon dann jetzt wirklich so einen Reichweiteneffekt haben sollte für die Zukunft, weil Andreas Herb ist ja, glaube ich, auch neuer DSDS-Juror, wie ich so gehört habe, dann ist das ja vielleicht nicht das Schlechteste. Vielleicht klappt es ja. Lass uns einsteigen. Michael, Reiko, vielleicht fängst du, Michael, mal an. Wer bist du und wie habt ihr euch gefunden? Und dann kann Reiko das ja dann vielleicht nochmal ergänzen.
Eigentlich fangen wir tatsächlich immer umgekehrt an, weil Reiko nämlich auf dem Zeitstrahl viel, viel früher gestartet hat als ich. Deswegen muss eigentlich Reiko die Geschichte von 2008 bis 2019 erzählen und ich steige dann meistens dort tatsächlich ein.
Dann machen wir es so. Reiko.
So, fangen wir an.
Bei dir.
Eigentlich fange ich, ich unterschlag oft, dass ich eigentlich schon 2001 begonnen habe. Jetzt nochmal ganz, ganz früh an im Jahr 2001. Und bevor wir anfangen, stelle ich mir einfach mal so vor, wer ich überhaupt bin. Also ich bin der Reiko, komme aus Regensburg, bin verheiratet, habe drei Kinder und das ganze Immobilienportfolio haben wir nebenbei, neben unserem Angestelltenjob aufgebaut. Als Angestellter war ich in der Logistik tätig, habe lange Zeit die Konzernkarriere verfolgt, mich da weiterentwickelt und der Fokus war auch wirklich auf dem Thema Karriere. Ich habe es bis zum Prokuristen geschafft und hatte zwei Standorte in der Verantwortung mit 280 Mitarbeitern in der Spitze und war fokussiert immer auf Karriere, Karriere, Karriere. Was sich vielleicht auch im Nachhinein so auch als Fehler darstellt, weil man viel früher auch mehr links und rechts hätte schauen sollen. Aber nichtsdestotrotz habe ich mich schon sehr früh mit dem Thema Immobilie beschäftigt. Ich habe damals wirklich 2001 schon begonnen und habe meine erste Immobilie gekauft, aber die habe ich selbst bewohnt und deswegen erzähle ich das meistens den Menschen nicht, weil ich hier denke, das ist ja Eigenheim, das war ja nicht so eine Investition. Tatsächlich habe ich 2008 meine ersten drei Immobilien gekauft und die hatten mit der Absicht, die auch zu vermieten, was ich auch gemacht habe. Wieso habe ich das gemacht? Ich habe letztendlich meine Rentenauskunft damals bekommen und habe mir gedacht, oh, das wird wirklich eng, wenn ich jetzt irgendwann im Jahr, glaube ich, 2048 in Rente komme, dann habe ich das Problem, dass ich letztendlich zu viele Abschläge machen will, muss von meinem aktuellen Einkommen.
Das
Einkommen.
Also es ging eigentlich um den privaten Vermögensaufbau zu sagen, okay, ich will absolut. Da, ich glaube, es kennt ihr alle, die Medien sprechen drüber, es wird potenziell bei jedem irgendwie eine Lücke sein und inflationsbereinigt sowieso, dass man sagt, okay, ich will da einfach noch in der privaten Vermögensvorsorge oder im Vermögensaufbau noch weiteres machen.
Genau, und die meisten vergessen, die auch gut verdienen, dass das alles gedeckelt ist. Die Rente ist nicht unbegrenzt, dass du jetzt dir denkst, du hast jetzt 15.000 Euro Nettoeinkommen und dann kannst du mit einer Rente von 7.000, 8.000 oder 9.000 Euro rechnen. Das ist definitiv nicht der Fall. Wenn du schon eine 3 davor stehen hast, also dann zählst du zu den wirklich Guten. Also die meisten haben eher noch niedrigere Renten, irgendwo im 2000er-Bereich. Auf jeden Fall muss man sich ja auch überlegen, du arbeitest, hast vielleicht eine tolle Karriere, ein hohes Gehalt und dann kommst du in die Rente. Und eigentlich ist die Rente doch dafür da, dass man das Leben genießen soll, dass man reisen soll, viel unternimmt, sich auch vieles gönnt. Und die Rente ist nicht dafür da, dass man einfach auf vieles verzichten muss. Jedenfalls war das meine Interpretation von Rente oder auch mein Wunsch. Ich möchte hier keine Einschnitte, keine Einbußen haben, wenn ich in die Rente komme, sondern möchte ein tolles Leben auch in der Rente haben. Und die Idee war, oder damals ist ja auch geboren, im Jahr 2008, kurz vor der Lehman Brothers-Krise, dass ich 3 Wohnungen kaufe. Und die vermiete und bis zur Rente werde ich die dann schon abbezahlen. Damit bin ich gestartet. Schließlich hatte ich 2009 habe ich noch eine Wohnung gekauft und dann kam ein riesen Glaubenssatz. Einer meiner größten Fehler, der mich Hunderttausende von Euro gekostet hat. Ich bin nämlich davon ausgegangen, dass ich mein Kreditlimit bei der Bank erreicht habe mit der Finanzierung von 4 Wohnungen und mehr bekomme ich nicht. Weil ich habe mich eigentlich schlechter gemacht, als ich bin. Ich war bonitätsstark, hatte keine Konsumentendarlehen, das war alles tipptopp und eigentlich habe ich mich gegenüber der Bank verbessert, was ich gemacht habe. Aber es gab einen einschneidenden Sicherheit, ich war mit meiner Frau in einem Möbelhaus und wir wollten eine Küche kaufen und diese Küche habe ich nicht finanziert bekommen, weil aus welchen Gründen auch immer.
Du hast ja, da warst du ja noch bei deinem Arbeitgeber, bei dem Logistikkonzern.
Absolut.
Absolute führende Position, hohes genau. Einkommen.
Genau. Und den wahren Grund habe ich bis heute nicht erfahren, warum ich 6.000 Euro nicht finanziert bekommen habe. Wir haben es auch relativ einfach gelöst. Meine Frau hat es dann finanziert bekommen. War ja auch damals eine 0% Finanzierung. Würde ich heute im Nachhinein nie wieder so machen. Wenn ich das Geld nicht habe, dann kaufe ich es nicht. Ich hatte es ja damals auch und ich hätte es auch sofort Cash bezahlen sollen. Wäre das Ganze ja nicht aufgetreten. Falls ist dann in mir, in meinem Kopf, der Glaubenssatz geboren, Eko, du hast 6.000 Euro für eine Küche nicht finanziert bekommen. Wie willst du jetzt Wohnungen finanziert bekommen im Wert von 200, 300, 400.000 Euro. Und das hatte zur Folge, dass ich 6 Jahre überhaupt nichts mehr gemacht habe. War nicht auf dem Immobilienmarkt aktiv. Ich habe keine einzige Wohnung gekauft.
2014, 15.
Genau, 2015 habe ich dann die nächste Wohnung gekauft.
Ja, da warst du aber noch auch bei dem Logistikkonzern. Das ist alles noch so parallel gelaufen.
Ist alles parallel gelaufen, die ganze Zeit. Und da hatte ich das Thema, dass ich auch in dem gleichen Logistikkonzern eine Person kennengelernt habe, der auch sehr stark in Immobilien investiert hat. Mit dem habe ich mich ausgetauscht und das war auch nochmal so ein Motivationsschub, da weiterzumachen und das war auch goldrichtig und ich habe mich anschließend sehr stark noch mit dem Thema Immobilie beschäftigt und habe dann festgestellt, ich so im Nachhinein, welche Themen habe ich intuitiv richtig gemacht und was habe ich komplett falsch gemacht? Zum Beispiel, was habe ich komplett falsch gemacht? Das war bei der Mieterauswahl. Es war eine Katastrophe, wie ich die Mieter am Anfang ausgewählt habe. Es überhaupt kein Wunder, dass ich gleich in der ersten Wohnung eine Räumungsklage hatte mit komplett allem von A bis Z, mit allen Problemen, die damit verbunden sind, mit Gerichtsprozessen, Rechtsanwälten, bis zur Räumung. Jedenfalls ging die Reise dann so weiter. Ich habe Wissen sehr stark aufgebaut. Und dann kam das Jahr 2019 und hier kam der Michael ins Spiel und ich erzähle noch kurz, wie der Michael und ich uns kennengelernt haben und Michael kann dann gerne noch ein paar Sachen ergänzen. Ich war 2017 auf einem Immobilienstammtisch dabei, der damals frisch gegründet wurde und bei den ersten Treffen war ich mit anwesend und der war in Nürnberg und ich lebe ja in Regensburg und für mich war das aber anstrengend, einmal im Monat an, aber ich habe die WhatsApp-Gruppe sehr stark verfolgt. Das heißt, ich bin zwar nicht hin, aber die WhatsApp-Gruppe habe ich mitgelesen und dann hat ständig jemand in der WhatsApp-Gruppe geschrieben, viele sonnige Grüße aus Regensburg, permanent, welche Themen geschrieben, die mit Regensburg verbunden sind. Und dann habe ich mir gedacht, den muss ich jetzt mal googeln. Und das war der Michael und den habe ich dann über Google bin ich auf LinkedIn gekommen und habe ihn dann über LinkedIn angeschrieben, ganz förmlich, sehr geehrter Herr Birner. Ich war ja in einem konservativen Konzern, bin ich ja groß geworden. Also es war ja immer per Sie alles sehr förmlich und das habe ich auch wirklich eingehalten. Wir haben auch die damaligen Kommunikation noch zwischen Michael und mir, das haben wir uns aufgehoben. Wir müssen dann im Nachhinein immer wieder schmunzeln. Und der Michael hat dann ein paar Tage später darauf geantwortet, weil ich nämlich gefragt habe, wäre es denn nicht sinnvoll, zwei Investoren aus Regensburg, dass die mal ihre Köpfe zusammentun und vielleicht sich gegenseitig da ein paar Ideen geben, wie man weiter investieren kann. Anschließend haben wir uns getroffen in einem Biergarten, saßen 3-4 Stunden zusammen und da hat unsere Reise praktisch begonnen.
Michael, dann jetzt zu dir. Du warst zu dem Zeitpunkt schon selbstständiger Unternehmer oder Immobilieninvestor. Vielleicht kannst du das nochmal ausführen. Ja. Reiko, du warst zu dem Zeitpunkt noch angestellt bei dem Logistikunternehmen. Wie sah es bei dir aus, Michael?
Bei mir war es tatsächlich genauso. Also ich habe im Lebensmitteleinzelhandel gearbeitet, zu der Zeit, als Reiko und ich uns kennengelernt haben bei der Firma Metro Real. War dort SB-Warenhausleiter, das heißt, ich habe mehrere von diesen Real-Standorten geleitet, zuletzt 3 Stück bis 2022. Dann bin ich komplett in die Selbstständigkeit gegangen.
Waren ja auch einige Mitarbeiter, ne? Diese SB-Real-Märkte sind ja Riesendinger.
Genau, das waren circa 300 Mitarbeiter, die ich da über die Märkte hatte. Also ähnlich wie bei Reiko. Und ich habe eigentlich genauso angefangen, wie es er auch beschrieben hat. Ich habe in meinen Rentenbescheid reingeguckt, habe gesehen, was da drinnen steht, habe hochgerechnet, wie viele Jahre ich noch arbeiten muss, habe die Inflation so grob hochkalkuliert und habe gesagt, also irgendwie funktioniert das nicht. Und wir alle kennen ja auch die Bevölkerungsentwicklung und Geburtenraten in Deutschland und haben das in der Schule auch schon gelernt, dass das eigentlich mit unserer Rente nicht funktionieren wird. Ich meine, das haben wir alle gewusst, aber jetzt hat es halt auch irgendwann mal unser Kanzler ausgesprochen. Und dafür ja viel Hass geerntet, obwohl er einfach nur eine Tatsache angesprochen hat. Aber ich habe das damals schon erkannt und habe gesagt, okay, ich muss irgendwas selber machen. Und ich habe mir ganz, ganz viele Dinge dann angeguckt. Ich habe mir irgendwelche Options-Trading-Geschichten angeguckt. Irgendwie, ich habe was mit Affiliate-Marketing gemacht. Ich habe bei Online-Handel Dinge gemacht und habe noch zig andere Sachen ausprobiert und habe dann festgestellt, okay, entweder kapiere ich sie nicht oder sie sind ein gutes Geschäftsmodell für die andere Seite und nicht für mich. Und Immobilien war das Einzige, wo ich hängen geblieben bin, wo ich zumindest in der Theorie gesagt habe, okay, das kapiere ich. Und es ist auch so einfach, dass ich das meiner Oma erklärt bekomme und die kapiert es auch. Daran habe ich so festgemacht, kriege ich einen Sachverhalt, der kompliziert ist, so einfach heruntergebrochen, dass es jemand anderes versteht. Und da habe ich immer geguckt, kapiert es meine Oma? Und wenn die das verstanden hat, hey, du kriegst mehr Miete, als du an die Bank bezahlst, okay, das ist ein System. Dann habe ich gesagt, alles klar, ich habe das wohl verstanden. Und dann hat er.
Sagt ja auch heute noch ein Warren Buffett, du musst das Unternehmen verstehen. Also irgendwelche Privatinvestoren, die da in irgendwelche Fonds oder in irgendwelche Werte reingeht, ohne zu wissen, was eigentlich das Unternehmen konkret macht. Ich glaube, es macht einfach super Sinn, dass das Business, egal ob es jetzt Immobilien ist oder ein Coca-Cola oder ein Red Bull, du musst das Unternehmen irgendwie verstehen, was machen die? Kann ich mir vorstellen, wer irgendwie die Zielgruppe ist? Wie laufen die Zahlungsströme? Wie könnte das funktionieren? Ich glaube, das ist irgendwie banal, aber auch ganz häufig nicht der Fall, dass viele in irgendwas investieren und irgendwie gar keinen Plan haben, wie das eigentlich irgendwie funktionieren soll.
Ja, zu 100%. Und das Spannende ist, wir machen heute, vielleicht kommen wir da später noch dazu, wenn wir über die Asset-Klassen, in die wir investieren, sprechen, dann ziehen wir auch genau dieses System da weiter durch. Wir machen nur Dinge, die wir verstehen und Dinge, die schon funktioniert haben und wiederholen die. Es gibt ganz, ganz viele Investoren, die jagen immer so dem nächsten glitzernden Ding hinterher und denken, sie müssen auf allen Hochzeiten tanzen, und wir schließen ganz bewusst auch Dinge aus und sagen, nee, damit beschäftigen wir uns nicht, weil wir fokussieren uns auf einige einzelne Dinge. Und ich habe damals eben verstanden, Immobilien, das scheint zu funktionieren, und habe mir dann mal ein ganz konservatives Ziel gesetzt gehabt und habe gesagt, ich möchte 5.000 Euro Bruttorente zusätzlich haben, und dafür brauche ich 10 Wohnungen, die für ca. 500 Euro vermietet sind, die ich abbezahle, und dann habe ich quasi mein Rentensystem gebaut, und mit diesen 5.000 Euro Bruttorente zusätzlich ist es dann okay, da kann ich dann gut leben. Und ich habe mir überlegt, dieses Ziel möchte ich innerhalb von 10 erreichen, also dass ich 10 Wohnungen in 10 Jahren kaufe. War für mich ein sehr, sehr großes, sehr schwer vorstellbares Ziel, weil 10 Wohnungen kaufen war für mich so weit entfernt, also ganz, ganz weit weg. Aber ich habe gedacht, okay, groß denken, ich brauche ein großes Ziel, und das lege ich mir einfach mal vor. Und dann habe ich nach 6 Monaten die 10 Wohnungen gehabt und habe mir gedacht, okay, Mist, irgendwie blödes Ziel gewesen, war ja irgendwie viel zu klein.
Waren das Einzelwohnungen oder war das dann irgendwie 2 Fünffamilienhäuser, oder war das wirklich 10 Deals?
Ich habe tatsächlich bei meinem allerersten Deal eine etwas große Schnauze gehabt. Ich habe mir damals eine kleine Wohnung angeguckt. Ich kann mich noch ganz genau erinnern, und habe die besichtigt, und der Makler hat dann erzählt, der Eigentümer trennt sich ja jetzt von all seinen Wohnungen hier in dem Objekt. Und dann habe ich also gesagt, naja, aber wenn der jetzt hier alle an mich verkauft, dann gibt es ja bestimmt einen Rabatt und einen Paketpreis und so weiter. Also richtig dick auf die Kacke gehauen. Und dann nach der Besichtigung ruft mich der Makler an und sagt, also er hat jetzt mit dem Eigentümer gesprochen, mit dem Paketpreis würde in Ordnung gehen. Dachte mir, scheiße, kann das jetzt auch nicht zurückrudern. Und dann habe ich 4 Wohnungen im Paket tatsächlich gekauft. Das war der erste Deal. Dann hat mir der gleiche Makler nochmal 2 Wohnungen von einem anderen Eigentümer im Paket angeboten. Dann, die habe ich auch gekauft. Dann hatte ich 6 Wohnungen. Und dann habe ich über Weihnachten, Silvester, als ich auf eBay Kleinanzeigen geguckt habe und am Sofa lag, habe ich ein Mehrfamilienhaus gefunden, bei mir in der gleichen Stadt, und besichtigt und habe ein sehr freches Angebot abgegeben, und da kam erst vom Makler so Unverschämtheit und sonst was, und irgendwie 2 Wochen später kam dann, ja, wir könnten uns da nochmal drüber unterhalten, und dann habe ich tatsächlich auch dafür die Zusage gekriegt, und das war ein 4-Parteien-Haus. Das heißt, ich hatte 4 Wohnungen, 2 Wohnungen und nochmal 4 Wohnungen jeweils im Paket und hatte quasi nach 3 Notarterminen mein Ziel von 10 Wohnungen erreicht. Und dann habe ich mich natürlich hingesetzt und mir überlegt, okay, das war jetzt ein bisschen zu einfach und ging zu schnell dafür, dass es das 10-Jahres-Ziel war. Ich muss größer denken. Und ich glaube, mein nächstes Ziel war dann, dass ich gesagt habe, ich möchte die Millionen Immobilienvolumen knacken. Und dann sind die Ziele immer größer geworden.
An Mieteinnahmen oder
an Schulden. Ich glaube, ich habe es daran festgemacht, dass ich gesagt habe, hier eine Million Schulden, das ist so das nächste Ziel. Und dann war das nächste Ziel, glaube ich, 50 Einheiten, dann 100 Einheiten, dann 150, dann 200. Dann waren es irgendwann 1000 Einheiten, die wir als Ziel hatten. Ich habe vor kurzem mal an das Ziel eine 0 mehr dran gemalt hier an der Wand. Also ich gucke da genau drauf und einfach also mal gucken, wo die Reise hingeht.
Das finde ich jetzt super spannend, weil Skalierung ist ja auch unser Thema hier im Podcast. Ich höre da eine ganz klare Zielsetzung irgendwie raus. Und zwar es wirklich aufgeschrieben zu haben. So, ich möchte diese 5000 Euro Mieteinnahmen haben. Das können dann irgendwie 10 mal 500 Euro sein. Oder wie auch immer. Und dann hast du gesagt, so, wir haben wirklich, ihr habt scheinbar so ungefähr einen Flipchart eine Tafel an der Wand, wo ihr wirklich konkret sagt, okay, was sind denn die nächsten Steps? Das war jetzt aber noch alles. Michael, du hast die ersten Wohnungen für dich aufgebaut. Reiko für dich. Und dann lass uns doch jetzt einfach mal die gemeinsame Reise starten nach eurem 3-4-stündigen Gespräch im Regensburger Biergarten. Ich kann mir vorstellen, ihr habt sehr schöne Biergärten dort. Wie ging's dann los? Ne? Ihr wart also bis dato eine One-Man-Show. Was war der Grund, dass man sagt, du, lass uns doch irgendwie zusammenarbeiten, und wie genau habt ihr das strukturiert?
Wir haben erkannt, wenn wir unser Wissen zusammenlegen, dann werden wir unglaublich stark sein. Und es hat einfach im ersten Gespräch unglaublich gut gematcht zwischen Michael und mir. Wir haben uns sehr gut ergänzt. Die waren auf der gleichen Wellenlänge und das hat einfach super gepasst. Und anschließend hatten wir noch mehrere Telefonate und wir haben dann auch relativ schnell beschlossen, dass wir irgendwas Gemeinsames machen. Unser Thema war aber, wir wollen jetzt nicht über heiße Luft reden, und das stellen wir nämlich immer wieder fest, dass viele sagen, ja, ich gehe jetzt eine Partnerschaft ein und wir suchen uns jetzt erst einmal den Deal und dann irgendwann starten wir. Wir wollten das genau nicht machen, dass wir das in die ferne Zukunft schieben, sondern wir wollten uns unter Druck setzen. Also haben wir für uns entschieden, wir werden jetzt zwei Holding GmbHs gründen und werden gleichzeitig mit den Holding GmbHs eine gemeinsame GmbH gründen.
Ohne dass überhaupt ein Deal in der Pipeline war, ein konkreter Deal, das finde ich jetzt schon wieder geil, dass man einfach direkt in die Umsetzung gegangen ist. Man hat erstmal so die Basis geschaffen, um wirtschaftlich irgendwie potenziell aktiv zu werden, dass man vielleicht den nächsten Deal dann entsprechend mit der GmbH kauft.
Ganz genau.
Direkt umgesetzt.
Genau. Weil wir wussten, eine GmbH zu gründen, beziehungsweise gleich drei GmbHs zu gründen, das kostet ja auch ein bisschen Geld für einen Steuerberater und die Gründungskosten. Also willst du ja nicht zum Fenster rausschmeißen, sondern willst ja wirklich dranbleiben. Und das war auch absolut unser Commitment, dass wir dann dementsprechend auch durchstarten. Was auch noch ganz, ganz wichtig war, wir haben, bevor wir die GmbHs gegründet haben, haben wir auch gesagt, einmal Michael und Reiko, wir tun jetzt finanziellen Verhältnisse komplett gegenseitig uns offenlegen. Das ist nämlich unglaublich.
Transparenz.
Absolut. Und wir wollten einfach wissen, was hat der andere und hat er jetzt irgendeinen Mist erzählt oder stimmt es mit dem überein, was auch gesagt wurde. Und das haben wir auch gemacht und haben auch gesehen, das passt alles.
Also wir reden dann über die Immobilien, die man bis dato schon selber angeschafft hat oder wirklich das Gesamtvermögen komplett. Oder auch das Gehalt zu dem Zeitpunkt X, ne, dass man weiß, du, mit wem habe ich da irgendwie zu tun. Der kann mir ja viel erzählen. Habt ihr im Prinzip erstmal das eigene Nettogehalt ausgetauscht, dass man grob irgendwie Gefühl hat, mit wem man es da zu tun hat.
Also nicht nur das Nettogehalt. Wir haben gesagt, Wir wollen das Nettogehalt sehen, wir wollen das Geld auf dem Konto sehen, auf Tagesgeldkonten, Depots, die Immobilien, die Schulden waren für uns wichtig. Gibt es da irgendwelche Konsumentendarlehen? Was ist da alles dahinter? Und ich habe das natürlich auch von mir und meiner Frau offengelegt und Michael damals natürlich nur von sich. Und das war auch für uns ein klarer Vertrauensbeweis gegenseitig, dass wir sagen, das passt und jetzt starten wir. Und dann haben wir die GmbHs gegründet und sind in die Umsetzung gegangen, haben uns Objekte gesucht, die wir dann auch relativ schnell in die GmbHs gekauft haben und waren dann auch getrieben, dass wir weiter investieren wollen. Das war auch einer der großen Vorteile dieser Partnerschaft, dass wir uns gegenseitig gepusht haben. Also wir haben nicht nur gewartet, bis irgendwann mal ein toller Deal auf den Markt kommt, sondern wir waren sehr pushy. Wir haben uns gegenseitig angeschoben, wer macht was, wie können wir weiter an Deals kommen. Und dadurch sind auch wirklich Deals entstanden, die wir dann dementsprechend auch gekauft haben und weiter skalieren konnten.
War von vornherein klar, dass alle zukünftigen Geschäfte also wirklich nur in Partnerschaft abgewickelt werden? Das ist jetzt wirklich Fulltime-Partnerschaft. Ihr skaliert und wächst als gemeinsame Firma, richtig?
Richtig. Es war aber nicht klar, dass wir dann alle Objekte da reinkaufen werden. Und es war auch unsinnig, dass wir zum Beispiel irgendwelche Eigentumswohnungen, die wir so nebenbei noch kaufen, dass wir gemeinsame GmbH kaufen. Und das haben wir auch nicht gemacht. Wir hatten dann auch später noch eine zweite Ausrichtung. Ich habe ein bisschen mit Immobilienhandel begonnen und das war kein Teil von dieser GmbH. Deswegen ist es auch nicht so, dass alle zukünftigen Objekte, die wir damals gekauft haben, alle in diese GmbH reingeflossen sind. Nichtsdestotrotz war diese GmbH eigentlich ein Riesenfehler, den wir begangen haben. Auch wenn wir damit gestartet sind, es wäre viel sinnvoller gewesen, dass wir die Objekte, vor allem die wir am Anfang gekauft hätten, alle im Privatbestand gekauft haben, in der GbR. Da wären wir viel, viel besser davon gekommen, weil wir nach 10 Jahren die steuerfrei verkauft hätten können. Und das geht natürlich mit der GmbH nicht. Wir haben den Fehler gemacht, die in die GmbHs zu kaufen. Und der Ursprung war, warum haben wir es nicht privat gekauft? Weil uns ein Finanzierer damals gesagt hat, wenn ihr gemeinsam ein Darlehen abschließt, dann seid ihr mausetot. Ihr macht ein paar Deals und später wird die Bank euch keine weiteren Darlehen geben.
Also es war so ein Risikothema, was derjenige vorgebracht hat. Ich meine, Steuerberater, ich will das keine Steuerberatung mehr durchführen, aber diese Holdingstruktur, diese Immobilienholdingstruktur ist ja ein gängiges Vehikel. Und die Story, glaube ich, ihr könnt mich korrigieren, des Steuerberaters ist ja eigentlich, das Eigenkapital schneller aufzubauen, indem man einfach nur diesen 15% Körperschaftssteuersatz hat. Ne, wenn man natürlich dann entzieht, Privatentnahme ist eine andere Geschichte, aber man kann, die Story ist ja eigentlich schnellere Eigenkapitalaufbau. Erzählt das, ihr sagt ganz klar, in Zukunft würdet ihr eher als GbR, Michael, Immobilien kaufen oder macht also, er das zum Teil dann jetzt
wir,
auch
wir,
bei
wir
Zukunft
haben das dann
in Sachen
irgendwann,
Vater parallel oder?
Wir haben das dann irgendwann so fortgeführt, dass wir wieder mehr dazu übergegangen sind ins Privatvermögen, also in die Personengesellschaft, das ist jetzt gerade die GbR genannt, genau in der investieren wir auch, dass wir mehr wieder in dieser Struktur kaufen, weil was viele unterschätzen oder einfach nicht sehen, wenn sie dann drüber nachdenken, ah, ich mache ja die Holding und dann zahle ich nur 15% Steuern. Wenn du Immobilien richtig machst, dann bezahlst du tatsächlich gar keine Steuern. Und deswegen, oder du hast sogar noch Steuervorteile, die du mit anderen Einkunftsarten verrechnen kannst. Und das ist einmal ein riesiger Hebel, den du einfach nicht nutzen kannst, wenn das in der GmbH liegt, weil dann kannst du es nicht mit anderen Einkunftsarten verrechnen. Und das zweite ist einfach dieser steuerfreie Verkauf nach 10 Jahren. Und ich habe mir irgendwann mal eine Excel-Tabelle gemacht, wo ich mir das mal ausgerechnet habe und gesagt habe, was passiert denn, wenn ich die Immobilie zur Restschuld bei Zinsbindungsende nur zum heutigen Marktwert, gar nicht mit irgendwie einer ultra krassen Wertsteigerung rechne, sondern einfach nur zum heutigen Marktwert und habe das für mein Portfolio mal gemacht und habe gesagt, okay, ich würde mein Portfolio bei Zinsbindungsende, also nach 10 Jahren, zum heutigen Marktwert verkaufen. Und dann habe ich festgestellt, die Summen, die da stehen, übersteigen alles, was du an Cashflow in den nächsten 10, 20, 30 Jahren haben kannst, um ein Vielfaches. Also von dem her, wir waren am Anfang immer total Cashflow-fokussiert und haben gedacht, der Hebel ist für uns einfach einen riesigen Bestand mit super viel Cashflow aufzubauen. Und irgendwann haben wir aber festgestellt, nein, der große Hebel ist, nach 10 Jahren auch mal den Verkauf zu nutzen. Das ist der eigentlich große Hebel. Und als wir das dann verstanden haben, haben wir uns nochmal tiefer mit der Struktur auseinandergesetzt, weil die GmbH gibt diese Möglichkeit einfach nicht her. Und haben dann festgestellt, wir können durchaus zusammen in der GbR investieren. Wir müssen nur bei der Finanzierung ein paar Dinge beachten, sodass wir uns gegenseitig nicht platt machen. Wir trennen seitdem unsere Darlehens. Das heißt, die GbR wird der Käufer der Immobilie und auch Eigentümer und Reiko und ich nehmen jeweils hälftig das Darlehen auf. Und somit bleibt unsere eigene Haushaltsrechnung und unsere eigene Bonität unangetastet von der des anderen und wir können auch individuell für uns selber weiterhin investieren. Und das war uns ganz wichtig, weil Reiko wohnt zum Beispiel aktuell noch zur Miete. Da ist dieses klassische Beispiel, der Investor, der ganz viel Immobilien hat, aber zur Miete wohnt. Aber vielleicht kommt ja seine Frau trotzdem irgendwann mal und sagt, jetzt wäre mal so noch schön und dann wäre es ja blöd, wenn ich mit zur Bank muss und den Darlehensvertrag mit unterschreiben muss, weil wir so verknüpft sind, dass es nicht mehr ohne geht. Und deswegen war es immer wichtig, dass wir uns unsere Finanzierbarkeit und unsere Bonität losgelöst von dem anderen auch weiterhin erhalten.
Sehr spannend, weil diese Struktur, dass sie da jetzt im Prinzip parallel fliegt, es ist jetzt wirklich so, dass sagte pauschal alle oder die meisten der zukünftigen Immobiliendeals hier abwickelt, primär doch über die GbR oder fahrt ihr da so eine Split-Strategie, dass ihr auch die GmbH noch als Vehikel nutzt oder ist man da jetzt eher nur in der Verwaltung der jetzt gekauften Wohnung über die letzten 7 Jahre? Fokus im Moment auf GbR oder wie sieht es da aktuell aus?
Also wir gucken uns das individuell auf Objektebene an. Hat einmal natürlich was mit den Renditekennzahlen des Objektes zu tun, mit den steuerlichen Kennzahlen des Objektes. Also da zählt zum Beispiel natürlich Restnutzungsdauer, Alter, aber auch Sanierungsaufwand in den nächsten Jahren mit rein und natürlich auch mit unserer Haltestrategie. Wenn wir sagen, unsere Haltestrategie ist da sehr, sehr langfristig, dann ist die Wahrscheinlichkeit auch sehr hoch, dass es wirklich in einer Personengesellschaft oder im Privatvermögen landet. Wenn der Halthorizont vielleicht eher mittelfristig ist, dass wir sagen, wir können uns auch einen Exit nach 6 Jahren zum Beispiel vorstellen bei dem Objekt oder es macht vielleicht sogar strategisch Sinn aufgrund von Mietvertragslaufzeiten oder sonstige andere Dinge, dann kann es auch durchaus sein, dass diese Immobilie dann in die GmbH kommt.
Ich bringe einfach mal ein Beispiel. Wir sind gerade im Ankauf von einem eher neueren Objekt, das ist noch nicht so alt und da wird die Abschreibungsmöglichkeit aufgrund des Alters einfach gering sein und in dem Fall macht es definitiv Sinn, für dieses Objekt eine eigene GmbH zu gründen. Das ist auch ein sehr teures Objekt und hier werden wir eine VV GmbH.
Okay, du sagst gerade, jetzt steht schon wieder ein neuer Deal in der Pipeline. Ihr habt euch 2019 kennengelernt, das ist ja also gerade mal vor 7 Jahren. Jetzt ist der aktuelle Status quo, vielleicht ist es auch schon wieder was passiert, aber es ist 400 plus Wohnungen und circa 40 Millionen Euro Immobilienbestand. Wie hat man das geschafft?
Wir haben das gekauft.
Ihr habt das gekauft. Aber es hat ja mal so eine Zielzahl von 10 bei dir, bei Michael.
Also wir, als Reiko und ich uns kennengelernt haben, da sind wir mal einen Tag lang an einem Sonntag in den Besprechungsraum gegangen und haben da mal gescrabbelt und haben damals Ziele festgelegt. Und das Witzige ist, dass damals 2019 schon mal 1000 an der Wand stand. Ich habe so das Gefühl, das ist bei uns irgendwann mal so ein bisschen wieder ins Hintertreffen geraten und wir haben das Ziel mal so ein bisschen aus den Augen verloren und vergessen. Aber irgendwann ist uns vor kurzem wieder bewusst geworden, hey, da stand schon mal 1000 und wir sind jetzt eigentlich fast bei Halbzeit, was sehr spannend ist. Vielleicht auch noch ganz kurz ein bisschen was zu den Zielen. Die Ziele sollten, am Anfang war ich da sehr deutsch und sehr konzerngetrieben. Und was ist deutsch? Deutsch ist immer, setz dir realistische Ziele, setz dir erreichbare Ziele. Und ich sage heute, das ist totaler Käse. Du musst dir Ziele setzen, wo du heute noch keine Ahnung hast, wie du die erreichen wirst. Du wirst auf dem Weg dorthin lernen, wie es geht. Es ist total deutsch zu sagen, setz dir realistische Ziele. Das kommt, glaube ich, auch ganz viel aus dieser Konzernwelt. Da werden wir immer nach Zielerreichungsquote gemessen. Wenn du 80% Zielerreichung hast, dann bist du der große Buhmann, dann wirst du ausgelacht, dann musst du aufpassen, dass du keine Abmahnung kriegst. Und wenn du 120% Zielerreichung hast, dann wirst du einmal von den Kollegen gehasst, weil die einfach vom Chef dann auf die Finger kriegen, weil der gesehen hat, es geht doch schneller und mehr. Und du selber hast ja auch ins eigene Bein geschossen, weil du musst nächstes Jahr ja die 20%, die du mehr gemacht hast, auch mit reinholen. Das heißt, im Konzern haben alle immer darauf geachtet, sich Ziele so zu setzen, dass sie sie definitiv erreichen, weil dann kriegen sie für Zielerreichung schon mal auf die Schulter geklopft und aber auch nicht zu ambitioniert, weil sie müssen ja im nächsten Jahr nochmal wieder was drauflegen. Also auch auf Jahr gar keinen Fall überpacen. Und bei uns ist es ja so, wir machen ja unsere Ziele ausschließlich für uns selber, nicht für irgendjemand Fremden. Ich brauche niemanden, der sagt, oh geil, Michael, du hast 100% Zielerreichungsquote, du bist so ein cooler Typ. Wenn ich jetzt vorhin gesagt habe, wir haben jetzt an die 1000 Grad eine Null mehr rangemacht und da stehen jetzt 10.000. Hey, wenn ich davon nur 70% Zielerreichungsquote habe, dann habe ich doch trotzdem mehr als die meisten anderen. Dann habe ich 7.000 Wohnungen mit 70% Zielerreichungsquote. Selbst wenn ich nur 30% Zielerreichungsquote hätte, dann wären das 3.000 Wohnungen. Dann habe ich mehr als alle anderen da draußen. Ein paar, die haben da mehr, aber trotzdem mehr als 99% der anderen habe ich da draußen. Und von dem her sind Fans davon, uns sehr große Ziele zu setzen und dann einfach zu gucken, was müssen wir jetzt tun, um dieses Ziel zu erreichen? Weil wenn ich ein Ziel verdoppel, wenn ich sage, ich habe ein Ziel von 10 Wohnungen und ich verdoppel mein Ziel und ich sage, ja, ich setze mein Ziel auf 20 Wohnungen, dann sage ich, okay, da ist der Weg relativ einfach. Ich kaufe einfach mehr Wohnungen. Das geht sehr simpel. Wenn ich aber mein Ziel von 1000 auf 10.000 hochsetze, dann kann ich nicht einfach sagen, ich mache jetzt mal mehr von dem, was ich schon gemacht habe, weil das auf einmal nicht mehr funktioniert, sondern dann brauche ich auf einmal anders. Dann muss ich nicht mehr machen, sondern ich muss auf einmal anders machen. Und dann muss ich komplett neu denken und überlegen, okay, wie gehe ich das denn jetzt an? Jetzt kann ich nicht mehr drüber reden, dass ich Wohnungen kaufe und kleine 10-Parteien-Häuser, sondern jetzt muss ich über andere Arten von Deals sprechen, die anders strukturiert werden, die anders
finanziert werden. Da brauchst du schon fast Portfolios.
Richtig, da brauchst du dann, da redest du dann auf einmal über Mehrfamilienhauspakete, über Portfolios, über große Gewerbeimmobilien. Und das heißt, du veränderst komplett dein Denken einfach aufgrund der Größe des Zieles. Wenn du dieses große Ziel nicht hättest, würdest du auch dein Denken nicht verändern, sondern du würdest einfach nur mehr von dem machen, was du eh schon gemacht hast. Und vielleicht noch
ganz. Euer Ziel basiert jetzt wirklich immer auf Anzahl der Wohnungen oder habt ihr auch Ziele definiert, ich sag mal monatlich oder jährliche Mieteinnahmen? So, wo steht man da mit 400 Wohnungen? Über was für monatliche Mieteinnahmen plus minus?
Tatsächlich die zwei KPIs, die wir für dieses Ziel haben oder die ich für dieses Ziel habe, sind einmal Einheitenanzahl. Da muss man immer ein bisschen vorsichtig sein. 10 Wohnungen in München ist was anderes als 10 Wohnungen in Gera. Das ist auch immer ganz, ganz wichtig. Deswegen haben wir es auch noch mit einem Volumensziel gekoppelt. Bei den 1000 Wohnungen waren es 100 Millionen Volumensziel. Jetzt, da wir eine Null mehr ran gemacht haben, steht da halt eine Milliarde Volumensziel, die ich inzwischen auch, wo ich am Anfang gedacht habe, boah, Milliarde, aber inzwischen kann ich die Zahl relativ gut denken und mir auch vorstellen.
Also Marktwert, ne? Irgendwo ja. Marktwert oder finanzierter Wert.
Genau. Genau.
Über was für Mieteinnahmen redet man? Jahresmieteinnahmen aktuell bei den 400 Wohnungen, wo steht man da etwa?
Hallo, zu den Zielen würde ich gerne noch 2-3 Sätze sagen. Was für mich sind Ziele wie, das ist wie Magie. Wenn du dir hohe Ziele setzt und die Ziele dann auch formulierst, die sehr oft und am besten täglich immer wieder durchliest, dann manifestiert sich das in deinem Kopf und dann wirst du irgendwann, ist es für dich selbstverständlich, diese Ziele auch zu erreichen. Als Beispiel, ich hatte vor guten zehn Jahren hatte ich mal so mickrige Ziele, die ich mir damals gesetzt habe. Ich kann mich noch gut erinnern, ich wollte ein Ziel von, 16 oder 17 Wohnungen im Jahr 2028 mal haben. Das war meine damalige Denkweise. Ich habe dann selber an mir stark gearbeitet und habe gesagt, ich muss mir einfach mehr zutrauen. Ich bin viel zu konservativ in die Sache reingegangen. Ich habe gesagt, naja, vielleicht eine Wohnung pro Jahr, vielleicht mal ein Jahr mal gar nichts und dann im übernächsten Jahr wieder meine Wohnung. Und das ist ein Riesenfehler. Und als ich dann begonnen habe, wirklich in großen Zahlen zu denken, hat sich dann auch was bei mir bewegt. Und erst da hat die Skalierung auch begonnen. Und deswegen, ich kann das auch jedem empfehlen, sich mit dem Thema Zielen intensiv zu beschäftigen. Das ist ein unglaublich gutes Instrument, das einen auch psychologisch dazu in die Lage versetzt, deutlich mehr zu erreichen.
Jetzt hat Reiko gerade gesagt, Ziele ist so wie Magie. Ich bin so ein super wissenschaftlicher Typ. Ich brauche immer für alles eine Erklärung. Und ich habe diese Magie auch festgestellt, die Ziele haben. Aber ich habe immer nach der Erklärung gesucht. Und ich habe mir immer gedacht, dieser Hokuspokus hier schreibt deine Ziele auf und dann werden die alle wahr. Wieso soll das so sein? Ist ja Käse. Dann habe ich meine Ziele aufgeschrieben und die sind wahr geworden. Und ich habe mir gedacht, das gibt's doch nicht. Und da habe ich quasi nach der Erklärung gesucht. Und irgendjemand hat mir das dann mal erklärt. Und das fand ich sehr, sehr plausibel. Und das finde ich gut, um das zu verstehen. Unser Unterbewusstsein filtert uns ja ganz, ganz viele Informationen weg. Also unser Kopf beschützt uns ja permanent vor uns selber. Das kriegt man vielleicht manchmal mit, wenn man irgendwie einen anstrengenden Tag hatte und man ist noch in Gedanken versunken und man fährt dann nach Hause und denkt nach und dann ist man auf einmal zu Hause und denkt sich, verflixt, wie bin ich denn die letzten 20 Kilometer eigentlich gefahren? War da die Baustelle noch oder war da der Blitzer oder war da die Sperrung noch oder bin ich so rumgefahren und du weißt es nicht mehr, weil dein Unterbewusstsein dich irgendwie nach Hause gefahren hat. Und ganz, ganz viele Informationen werden ja einfach jeden Tag weggefiltert. Und das beste Beispiel, in das sich Männer reinversetzen können, ist immer, wenn du dich für ein neues Auto interessierst und du warst da mal im Konfigurator und du hast dir ein YouTube-Video dazu angeguckt und dann fährst du am nächsten Tag in die Arbeit und stellst fest, Mist, die ganze Stadt oder ein Drittel der Stadt fährt dieses Auto. Das ist ja total verrückt. Die fahren ja alle mit dem Auto rum. Das habe ich gestern gar nicht gesehen.
So, ne?
Genau. Und was ist passiert? Die sind natürlich nicht über Nacht alle aufgetaucht, sondern du hast deinem Unterbewusstsein einfach nur gesagt, hey, dieses Auto hat für mich eine Priorität. Das ist mir wichtig, weil ich mich jetzt mit YouTube-Videos, mit dem Konfigurator eine Weile mit dem Thema dieses Autos beschäftigt habe und damit hast du dein Unterbewusstsein darauf trainiert, dass dir dieses Thema wichtig ist und deswegen lässt das Unterbewusstsein jetzt diese Information, dass dieses Auto hier gerade vor dir vorbeigefahren ist, rein. Das ist davor auch an dir vorbeigefahren, aber das Unterbewusstsein hat gesagt, die Info braucht mein Chef nicht. Das filter ich jetzt einfach mal weg. Und deswegen siehst du das auf einmal. Und genauso ist es mit Zielen. Ziele sorgen nicht dafür, dass auf magische Art und Weise Dinge auf einmal passieren. Die Dinge passieren so auch oder die Opportunitäten sind so auch draußen, aber du hast deinem Unterbewusstsein nicht gesagt, dass das Thema für dich wichtig ist und deswegen hat es diese Opportunität einfach weggefiltert und gar nicht reingelassen. Und das ist, glaube ich, wichtig zu verstehen. Mit diesem Ziele aufschreiben und diesem Visualisieren trainierst du dein Unterbewusstsein darauf, diese Chancen zu erkennen und diese Chancen dann auch in dein Bewusstsein reinzulassen, so dass du dann Handlungen daraus ableiten kannst. Und da habe ich eine Weile gebraucht, bis ich das verstanden habe, aber diese wissenschaftliche Erklärung dafür, die war mir ganz wichtig.
Ich glaube, das finde ich jetzt super spannend. Wenn wir jetzt mal so ein bisschen differenzieren, ihr habt jetzt einmal dieses Ziel, das große Ziel 1, was ihr jetzt schon erreicht habt, irgendwie mit circa 400 Wohneinheiten. Dann gibt es vielleicht ein nächstes, was ihr aber auch schon 2019 definiert hatte mit 1000, dann vielleicht potenziell 10.000. Gucken wir jetzt noch einmal kurz zurück auf die letzten 7 Jahre. Klar, ihr habt die Wohnung gekauft. Wir reden wahrscheinlich über mehr Familienhäuser. Vielleicht könnte auch mal das Thema Assetklassen einfach. Da gibt es ja einen regionalen Fokus. Seid ihr national aufgestellt? Vielleicht gucken wir nochmal diese 400 Wohneinheiten. Wie ist es dazu gekommen? Einfach nochmal ein bisschen Details. Aber das ist ja schon eine Stückzahl, die ihr da in relativ kurzer Zeit aufgebaut habt.
Also die 400 Wohnungen sind vorwiegend in Bayern. Also wir sind ein bisschen breiter gestreut. Also wir haben jetzt nicht an einem Standort alle 400 Wohnungen. Wir haben in Passau, Regensburg, Nürnberg, Bamberg, Coburg, Bayreuth, das ist vorwiegend, sind es die Städte, wo wir hauptsächlich investieren. Wir haben aber auch den Standort in Leipzig für uns vor guten 10 Jahren entdeckt. Das heißt, Leipzig und Leipziger Umfeld wir auch aktiv. Das war bisher so unsere Ausgangsposition, wo wir auch jedem empfehlen können, so im Radius von 2, 2,5 Stunden, um den eigenen Wohnort zu investieren. Jetzt kommen wir natürlich in einen komplett anderen Level, wo wir sagen, jetzt sind wir auch bereit, ein komplettes Immobilienportfolio von 50 Wohneinheiten oder von 100 Wohneinheiten auch außerhalb von Bayern oder auch nicht unbedingt nur in Leipzig woanders zu kaufen.
Das sind ja schon relativ große Städte, die ihr gerade benannt habt. Leipzig, Bamberg, Bayreuth, Passau. Das heißt, ihr habt wirklich, Fokus ist auch auf Bestandsimmobilien.
Absolut.
Also wirklich Objekte, die fertig da stehen. Wie sieht das aus? Lieber mit Sanierungsbedarf oder wie seid ihr da aufgestellt? Habt ihr, es gibt ja einige, die ja wirklich sanierungsbedürftige Immobilien lieber bauen oder kaufen, dann mit eigenen Teams da durchgehen, die sanieren. Kauft ihr wirklich die Mieteinnahmen? Fahrt ihr die hoch? Vielleicht könnt ihr ja mal so einen klassischen Deal einfach nochmal ein bisschen ausdetaillieren. Nehmen wir jetzt vielleicht mal Leipzig. Ne? Gibt es da irgendwie ein Objekt in den letzten Jahren? Wie sieht das aus? Wo sucht ihr die Objekte? Wie kommt ihr? Sind die Off-Market oder sind die publik? Oder habt ihr unterschiedliche Quellen? Wir können ja mal so einen Case einfach durchexerzieren. Vielleicht ein spannendes Objekt in Leipzig.
Nee. Vielleicht noch vorneweg, weil du ja vorhin auch nach den Asset-Klassen gefragt hast und wir dir die Frage noch nicht beantwortet haben. Wir gehen in 4 Asset-Klassen eigentlich rein.
Ja.
Das ist einmal die ganz klassische Wohnimmobilie, mit der wir auch gestartet haben. Dann haben wir die Expertise von Reiko, der hat 29 Jahre Erfahrung im Bereich Logistik. Deswegen gucken wir uns auch Logistikprojekte an und haben auch letztes Jahr in Regensburg da ein sehr großes Volumen angekauft mit knapp 5 Millionen Euro. Expertise, das ist Lebensmitteleinzelhandel. Das schauen wir uns an. Wir gucken uns jetzt keinen Textilhandel an oder keine Gastro oder irgendwelche anderen Dinge, sondern wir sind da sehr, sehr straight. Lebensmitteleinzelhandel kann ich, kenne ich, habe ich Kontakte in meinem Telefon. Textilhandel habe ich
Lebensmittel und werden immer gebraucht.
Absolut. Und Textilhandel habe ich halt
Thema
keine Ahnung davon. Onlinehandel,
glaube ich, genau dasselbe.
Genau. Und die 4. Asset-Klasse, die wir für uns neuerdings entdeckt haben, ist das Thema Immobilien, die an den Staat, die Stadt, die Kommune, den Freistaat vermietet sind. Jetzt nicht in Form von Flüchtlingsunterkünften, wie jetzt vielleicht der ein oder andere denken würde, sondern tatsächlich eher in Form von anderen Nutzungsarten, zum Beispiel als Büro, als Stadtverwaltung, als Polizei, als Schule. So diese Objekte gucken wir uns an, weil da gibt es in der Regel sehr lange Laufträge. Das ist ein sehr, sehr stabiler, bonitätsstarker Mieter. Das ist sehr, sehr spannend. Da konzentrieren wir uns gerade drauf. Und Reiko kann jetzt gerne mal so ein Mustercase skizzieren, den wir einkaufen, weil wir kaufen vielleicht immer ein bisschen anders an, als die meisten sich das so vorstellen.
Bevor wir auf den Case eingehen, noch ein Satz zum Standort. Wir meiden diese D-Standorte, wie jetzt zum Beispiel Gera, Görlitz, Frankfurt an der Oder, irgendwie Standorte, die wirklich sehr schwach sind und wo auch die Prognose für die Zukunft eher negativ ist. Da gehen wir nicht rein und wir gehen auch nicht in stark ländliche Gegenden auch nicht rein, sondern gerne im Speckgürtel von einer Stadt. Da investieren wir sehr gerne. Und ansonsten achten wir schon sehr stark auf die Demografie und auf die wirtschaftliche Lage von einem Standort. Wir beschäftigen uns, bevor wir in einen Standort investieren, sehr stark damit, prüfen das. Und erst wenn wir für uns die Entscheidung getroffen haben, es erfüllt unsere Kriterien, dann sind wir bereit, da zu investieren. Weil wir sind Investoren, die langfristig denken und die nicht nur 2-3 Jahre ein paar hundert Immobilien aufbauen wollen und dann umkippen, weil irgendwie sich der Markt verändert hat. Kommen wir aber jetzt zu dem Case. Also was für uns entscheidend ist, wir kaufen keine Schrottimmobilien oder Immobilien, die komplett nach rechts getreten werden müssen. Das heißt, so extrem sanierungsbedürftige Immobilien gehen wir aus dem Weg. Wir haben hier in der Vergangenheit schon mal Fehler gemacht, würden das jetzt ungern nochmal neu machen. Das ist nicht unsere Stärke. Wir sind keine professionellen Projektentwickler. Das machen wir nicht. Wir machen gerne jetzt Einzelmaßnahmen. Wenn jetzt mal das Dach komplett ausgetauscht werden muss, machen wir das gerne. Wenn die Fenster mal komplett ausgetauscht werden müssen, ist auch alles kein Problem. Aber wir möchten jetzt nicht das komplette Haus entmieten, komplett neu machen und dann dementsprechend neu vermieten. Das ist nicht unser Case. Unser Case ist, das Haus soll schon in einem vernünftigen Zustand sein. Gerne Schönheitsreparaturen, die man durchführen muss, weil wir das Haus dann aufwerten können. Neue Böden, neue Türen, neue Wände, vielleicht ein neues Bad, um auch später dann eine deutlich höhere Miete zu erzielen. Das machen wir sehr gerne und wir kaufen auch sehr gerne Underrent-Immobilien ein, die wir über lange Zeit dementsprechend immer wieder die Miete anheben können bis auf ein Minimum.
Okay.
Von der Suche her, jetzt werden sich viele wahrscheinlich denken, ja, die finden alle ihre Immobilien off-market. Da kann ich sagen, die meisten Immobilien, die wir gefunden haben, gekauft haben, haben wir wirklich über online, über klassisch ImmoScout, Kleinanzeigen, ImmoWelt oder irgendwelche anderen Portale, die haben wir auf diese Art und Weise gefunden und dementsprechend auch gekauft. Natürlich haben wir auch ein paar Immobilien gekauft, die uns von Makler direkt angeboten worden sind oder über andere Kanäle. Aber 80% sind klassisch online über die Portale. Und wir haben sogar negative Erfahrungen mit diesen Off-Market-Immobilien gemacht. Ich habe mal eine Zeit lang eine Strategie bin ich gefahren, dass ich Werbe-Ads geschalten habe, die Eigentümer angesprochen haben und die motivieren sollten, ihre Mehrfamilienhäuser direkt an uns zu verkaufen. Was war das End vom Lied? Mir wurden Einfamilienhäuser angeboten, mir wurden irgendwelche einzelnen Wohnungen angeboten oder Mehrfamilienhäuser in katastrophalen Lagen. Und wenn mal wirklich ein interessanter Standort dabei war, dann war der Preis sowas von überzogen, so dass wir zum Schluss gekommen sind, dass eigentlich der Makler für uns ein idealer Geschäftspartner ist, der schon mal den Verkäufer von dem hohen Ross herunterbringt, weil die meisten Verkäufer ihre eigene Immobilie viel zu teuer einwerten. Ja. Und wenn er ihn schon mal auf ein vernünftiges Niveau gebracht hat, ja, dann kommen wir und wir müssen ja noch einmal von diesem Preis ein Stück nach unten gehen und dadurch ist es für uns doch wesentlich sinnvoller, dass wir über Makler ankämpfen.
Den Ansatz finde ich jetzt spannend, weil da hört man wirklich ganz unterschiedliche Strategien. Wie sieht das mit Zwangsversteigerung oder Ähnliches aus? Wie seht ihr das Thema? Also ihr geht eigentlich wirklich an den Markt.
Wir gehen an den Markt. Zwangsversteigerung war bis vor ein paar Jahren absolut uninteressant. Wie ist das zum Beispiel vor 5 Jahren bei den ganzen Zwangsversteigerungsterminen abgelaufen? Das sind irgendwelche Eigennutzer, sind dann erschienen und haben den Preis aus emotionalen Gründen nach oben getrieben. Wir wären schon bei 60-70% des Preises wahrscheinlich ausgestiegen und hätten auch nicht mehr weitergeboten. Und die haben dann den Preis sowas von massiv überboten und so teuer eingekauft, dass das für uns uninteressant war. Wir haben das überhaupt nicht berücksichtigt. Jetzt ändert sich ein bisschen die Zeit. Jetzt kommen diese Zwangsvollstreckungen wieder auf den Tisch. Wir sind aber jetzt nicht diejenigen, die ständig zu den Zwangsversteigerungsterminen rennen und dementsprechend auch mitbieten. Wir gehen eher lieber auf Banken zu, wo wir dann auch mit denen direkt mal drüber sprechen und fragen, Mensch, gibt es vielleicht ein Objekt, notleidendes Darlehen hat und vielleicht können wir da auch weiterhelfen.
Genau. Jetzt nochmal auf die 400 Wohneinheiten. Was sind so die Größeneinheiten? Reden wir über 20, 30 Wohneinheiten zum Perlobjekt oder wo geht's bei euch los? Sind das aber 6er, 10er oder habt ihr da die ganze Bandbreite?
Also wir sind ja mit einzelnen Eigentumswohnungen gestartet. Da haben wir auch einige von Anfang an auch noch in unserem Portfolio und später haben wir dann umgestellt und haben gesagt, mindestens ab 6 Wohneinheiten wollen wir in Mehrfamilienhäuser investieren. Wir haben keine Zweifamilienhäuser oder Dreifamilienhäuser, die haben wir nicht im Bestand. Michael hat noch aus seiner Anfangszeit so ein Vierparteienhaus im Bestand, aber später war der Fokus eher auf größere Objekte. Wir haben viele Häuser, wir haben ungefähr Größenordnung von 8 bis 10 Wohneinheiten. Unser letzter Deal war jetzt 5 Mehrfamilienhäuser im Paket mit 45 Wohnungen.
Vielleicht können wir ja nochmal auf diesen einen konkreten Deal vielleicht nochmal eingehen. So, wie sieht euer Renditeziel aus? Was ist da realisierbar? Zinsniveau ist ja auch ein Thema, hat sich auch ein bisschen entwickelt über die letzten 3-4 Jahre. Wie seht ihr Thema Ankaufspreis? Rechnet ihr um irgendwie auf einen Quadratmeter? Jetzt hängt es natürlich auch von der Lage ab. Orte genannt, Regensburg, Passau, Leipzig und andere. Ne? Wie sehen da so durchschnittliche Mieten etwa aus, die man irgendwie realisieren kann? Vielleicht gehen wir einfach mal auf diesen einen konkreten Deal. Leipzig hatte ich mal als Wunsch genannt, aber ihr könnt auch einen anderen nehmen. Das war vielleicht mal ein so ein konkretes Fallbeispiel irgendwie durchsprechen.
Wir haben da ganz, ganz harte Parameter und sagen, das Objekt muss für uns nach 12 bis 18 Monaten mindestens 7,5% Rendite erfüllen. Und das unabhängig vom Standort tatsächlich. Woran liegt das? Du hast es ja gerade auch schon angesprochen. Du hast ein gewisses Zinsniveau, roundabout 4% aktuell. Die Bank möchte eine gewisse Tilgung von dir. 1,5% circa aktuell. Das heißt, du hast ja schon mal 5,5% Kosten, die an die Bank gehen. Dann hast du ja noch nicht umlagefähige Nebenkosten, Rücklagen, Instandhaltung, Kleinreparaturen, die du einfach hast. Das heißt, du kannst nochmal circa roundabout mit 1% rechnen. Dann willst du ja für deine Arbeit, die du da tust, ja auch noch einen Unternehmerlohn haben. Das heißt, ganze Arbeit in dieser Größenordnung zu machen und dann aber erst in 10 Jahren bei einem Exit zu profitieren, macht auch keinen Sinn. Deswegen muss ja auch noch ein Unternehmerlohn drauf. Und wenn du dann auch nochmal 1% rechnest, dann bist du bei 7,5%. Und das ist die Mindestanforderung, wo wir sagen, das muss das Objekt nach 12 bis 18 Monaten erreichen. Warum nach 12 bis 18 Monaten? Weil uns klar ist, dass du viele von den Objekten nicht instant auf diesem Wert hast, sondern erst dahin entwickeln musst. Entweder über Renovierungsmaßnahmen, die du an dem Objekt machen musst oder über Mieterhöhungen oder über andere Aufwertungen und Umstrukturierungen an der Immobilie. Das ist einfach ganz wichtig und deswegen haben wir für uns diesen Horizont von 12 bis 18 Monaten da gesetzt, den wir uns da selber setzen. Wir kaufen auch Objekte ein, die teilweise wirklich sehr, sehr niedrig vermietet sind. Also ich habe selber schon Objekt gekauft, da waren die Mieten bei 3,50 Euro. Ungefähr, der Marktschnitt so bei 10 bis 11. Wir haben gerade auch einen Teilnehmer bei uns in der Academy, der hat ein Objekt in Nürnberg, glaube ich, gefunden. Da ist die Miete bei 2,80 Euro. Also es gibt immer noch so extreme Beispiele drauf am Markt und ich kann dann da keinen Quadratmeterpreis, der irgendwie sich gerade mit anderen Wohnungen vergleichen lässt, für bezahlen. Weil wenn da jemand drinnen ist, der da seit 40 Jahren wohnt und 2,80 Euro bezahlt, dann ist der ja nicht morgen da raus und ich kann morgen die Miete auf Marktniveau anheben, sondern Kauf bricht Miete nicht. Ich muss den übernehmen. Ich übernehme den ja auch gerne. Also alle Mieter, die da vorher drinnen sind, dürfen auch bei uns immer wohnen bleiben und die übernehmen wir immer. Aber ich darf natürlich trotzdem nur innerhalb der Rechtsrahmen Parameter die Miete anpassen. Und wenn die Miete so eine niedrige Ausgangssituation hat, dann mache ich ja die nächsten Jahre auch keine großen Sprünge. Und das preise ich tatsächlich bei meinem Kaufangebot einfach mit ein. Und das macht nicht nur ich so, sondern das macht auch die Bank so. Und weil es die Bank so macht, macht es auch der Wettbewerb so. Das heißt, alle Angebote, die so jemand kriegt, der so eine Immobilie verkauft, die werden sich ungefähr in einer ähnlichen Range bewegen. Und dann kommt es halt am Ende darauf an, wer hat am ehesten verstanden, was denn dem Verkäufer wichtig ist und was denn sein eigentlicher Verkaufsgrund ist, weil zu 90% ist es nicht das Geld, sondern es geht immer um irgendwelche anderen Dinge und die versuchen wir herauszufinden und dann einfach damit zu argumentieren und zu verhandeln.
Okay, wo liegt man, was sind die Quadratmeterpreise da bei euch in der Region? Ihr habt gesagt, die meisten sind irgendwie in Bayern, da sind das teilweise auch Studentenstädte, die ihr da benannt habt. Da liegt man ja wahrscheinlich, liegt man da bei, keine Ahnung, 4.000, 5.000 Euro oder wo ist man da?
Es ist unterschiedlich. Also wir sprechen von unterschiedlichen Märkten. Du hast in Regensburg Minimum 3.000 Euro. Unter 3.000 Euro findest du gar nichts.
Für ältere Immobilien, ne?
20 für ältere Jahre Immobilien, ja, ja. Oder im Durchschnitt sind wir irgendwo bei 4.000 Euro auf den Quadratmeter. Klar, für Neubau bis bei 7.000, 8.000, aber für Bestandsimmobilien gibt es für 4.000 Euro auf jeden Fall.
Nehmen wir jetzt mal diese 4.000. Was für ein Quadratmeter Mietpreis? Wo liegt man da irgendwie etwa?
Muss jetzt aber hier auch berücksichtigen, Carlo, das ist der Markt. Ja. Wir würden beide nie für 4.000 einkaufen.
Okay.
Also wir kaufen dort eher für 2.
Ja.
Und die Mieten, die du dort dann so hast, die sind 15, 16 Euro, wenn du einen höheren Standard hast, vielleicht auch noch in Richtung 18 und wenn es eher kleinere Apartments sind, genau.
Dann würde mich jetzt nochmal interessieren, kann man heutzutage noch ohne Eigenkapital Deals machen? Ich habe häufig jetzt gehört von Leuten, die kaufen so, die Eigenkapitalanforderungen sind für neue Deals irgendwie stärker geworden. So, jetzt habt ihr natürlich schon unglaubliches Volumen aufgebaut. Da ist sicherlich auch schon einiges getilgt worden über die letzten Jahre. So, dann gibt es auch Cashflow aus dem operativen Geschäft. Wie strukturiert ihr so Deals? Ne? Klassisch mit den Banken vor Ort, nämlich aus der Regensburger Region, wo ihr seid. Habt ihr da eine große Partnerbank oder splittet ihr auch? Arbeitet ihr mit 2, 3, 4 Banken? Was können wir da so lernen?
Wir haben insgesamt, glaube ich, 12 Banken aktuell. Und wir sind auch gegenüber neuen Partnerschaften weiter offen. Also wir werden da wahrscheinlich auch noch weitere Banken mit einbeziehen. Wir möchten auf keinen Fall mit 1 oder 2 Banken nur zusammenarbeiten, weil die Abhängigkeit dann einfach viel zu hoch ist. Deswegen wollen wir das breiter streuen und mit mehreren Banken zusammenarbeiten. Und man muss auch da wissen, dass nicht jede Bank jedes Objekt super toll findet. Und wir manchmal bei der einen Bank, die dann etwas verhalten reagiert, den Deal dann nicht abschließen, sondern gehen zur anderen Bank, finden wir interessant, möchten wir begleiten. Und zu deiner Frage, wie finanzieren wir? Wir finanzieren weiterhin größtenteils entweder mit, also Minimum 100%, teilweise 110%. In der Größenordnung sind wir. Wir haben jetzt den letzten Deal mit, den haben wir für 3,35 Millionen Euro gekauft und haben letztendlich 3,5 Millionen Euro von der Bank bekommen und mussten dann nur noch einen kleinen Betrag noch selber aus dem Eigenkapital dazu.
Nebenkosten im Prinzip.
Ja,
Kaufnebenkosten dann selber zum Teil.
Nee. Also in dem Fall, ein Großteil der Kaufnebenkosten wurden mitfinanziert und wir haben nur einen kleinen Bereich, waren 100.000 Euro, die wir selber noch einsetzen mussten. Aber es gibt auch Deals, die haben wir komplett mit 110% finanziert.
Jetzt muss da ja schon inzwischen System irgendwie hinter sein. Erstmal überhaupt diese 400 Einheiten, nochmal Chapeau, was ihr jetzt schon gemacht habt. So, jetzt gibt es noch dieses 2019-Ziel irgendwie mit 1.000 Einheiten, beziehungsweise ihr habt schon über eine nochmal größere Zahl gesprochen. Das haben wir jetzt noch gar nicht gesagt. Ihr seid jetzt wirklich Fulltime quasi bei euch in der Zentrale und macht eigentlich nichts anderes als neue Deals anzubahnen, zu strukturieren. Wie kommt man jetzt von den 400 auf dann jetzt vielleicht, nehmen wir erstmal die geplanten 1.000, das ist ja auch nochmal ein gewisser Sprung, wobei für die 400 habt ihr ja auch nur 7 Jahre gebraucht. So, ihr seht noch beide relativ jung, sehr jung aus. Da geht ja noch einiges. Vielleicht führt das mal irgendwie aus.
Also ich hoffe, dass wir den Sprung auf die 1.000 spätestens 27 abgehakt haben. Ich denke, das Ziel wird nicht mehr so lange dauern. Und wir sind jetzt natürlich auch parallel.
Das ist ja ein Dreivierteljahr.
Genau. Halbes Jahr. Wir sind jetzt parallel auch dran, dass wir Strukturen aufbauen und nachziehen. Der erste große Schritt für uns ist, dass wir uns auf ein neues, größeres Büro committed haben und jetzt in die Stellenausschreibungen gehen von Leuten, die wir da jetzt mit ins Team zusätzlich reinnehmen. Wir haben aktuell schon ein kleines Team, bist ja auch da schon im Austausch gewesen, unter anderem mit der Thalisa, die uns da aktuell sehr tatkräftig unterstützt. Aber das wollen wir jetzt größer machen und mehr aufbauen, um einfach da gewappnet zu sein für die Zukäufe, die jetzt da in Zukunft kommen. Und wir haben auch schon eine grobe Zielstruktur von der Teamgröße im Kopf. Deswegen haben wir uns auch ein Büro ausgesucht, wo wir mal irgendwie um die 10 Leute reinkriegen werden, weil wir so eine Zielgröße haben, wo wir hinwollen, dass wir einfach sagen, das ist die Mannschaft, die wir brauchen, um das Wachstum, was wir jetzt vor uns haben und geplant haben, stemmen zu können.
Was sind das so für Personalien?
Carlo, ein Thema ist noch, der Michael hat gesagt, 2027. Das bedeutet, ja, für mich geht 2027 bis 31.12.27. Also ich bin immer der Nüchterne noch. Also wir haben noch 1,5 Jahre Zeit.
Okay.
Warum ist es so? Warum werden wir jetzt schneller? Ich kann dir das ganz einfach erklären. Am Anfang haben wir nur mit irgendwelchen kleinen Eigentumswohnungen rumgemacht und haben dann irgendwann unsere Glaubenssätze erst einmal eliminieren müssen, indem wir angefangen haben, Mehrfamilienhäuser zu kaufen. Und auch da eins unserer größten Probleme war, die 1 Million Euro zu knacken. Also ein Objekt, das teurer ist als 1 Million Euro. Als wir das dann auch geschafft haben, haben wir dann gesagt, naja, jetzt können wir ja doch ein Objekt mit 2 Millionen Euro kaufen. Und so haben wir uns gesteigert. Letztes Jahr waren wir bei der 5 Millionen Euro Grenze und jetzt schauen wir uns Objekte an, die sind dann 8-stellig. Und wir fühlen uns aber auch gut. Das ist für uns alles okay. Wir haben jetzt nicht, es ist nicht so, dass wir uns hier in die Hose machen, wenn wir über solche Deals sprechen, weil letztendlich haben wir das System begriffen, wie das funktioniert. Und wenn es mit einem Mehrfamilienhaus mit 10 Wohneinheiten funktioniert, warum soll es nicht mit einem Mehrfamilienhauspaket mit 100 Wohneinheiten funktionieren? Und da geht nämlich jetzt unsere Reise hin, dass wir uns viel, viel größere Objekte anschauen, wie in der Vergangenheit, und dadurch auch viel schneller skalieren können. Wir haben aktuell ein Immobilienportfolio mit 300 Wohneinheiten auf dem Tisch. Ob wir das jetzt letztendlich kaufen oder nicht, das wissen wir noch nicht, aber wir beschäftigen uns damit. Und wenn wir sowas kaufen, dann sind wir ganz, ganz schnell ziemlich nah an der Tausendergrenze.
Ich wollte gerade sagen, was kostet so ein Portfolio plus minus mit 300?
Da sind wir, glaube ich, bei 18 Millionen sind wir aktuell. Und das ist, kommt aus der Insolvenz. Und das wäre jetzt unser Betrag, den wir bereit wären zu bezahlen. Jetzt müssen wir schauen, ob wir uns mit den Gläubigern auch einigen werden. Das sind Banken, die dahinter stehen.
Ich finde jetzt nochmal spannend im Aufbau. Ich glaube, da ist jetzt vieles noch auf euch mit eurer ganzen, mit eurem ganzen Wissen, mit eurer ganzen Erfahrung irgendwie fokussiert. Ihr habt natürlich ein PA und auch noch Support. Führ nochmal so das operative Tagesgeschäft aus. Ist die komplette Verwaltung, das komplette Backoffice bei euch? Oder habt ihr Dinge outgesourced? Nehmen wir jetzt mal Verwaltung. 400 Wohneinheiten müssten ja auch verwaltet werden. Mieteingänge, da sind Hausmeistertätigkeiten, da sind Gartenarbeiten, da ist alles Mögliche. Da geht die Heizung mal nicht. Wie handelt ihr das?
Ja, das ist heute so ein, das ist immer hybrid aufgestellt. Wir haben sowohl als auch Objekte, die wir einmal durch eigenes Personal verwalten, aber auch vorwiegend durch Hausverwaltungen noch. Und wir sind jetzt in einer Transformation, wo wir auch für uns entschieden haben, wir werden das mit einem eigenen Team komplett durchführen. Sprich, alles Kaufmännische werden wir komplett selbst machen mit eigenem Personal, und auch die komplette Steuerung der Objekte werden wir auch selber durchführen. Das heißt, es wird einen Operations Manager geben, der kümmert sich um die Objekte. Vor Ort werden das Hausmeister-Services sein, die die operative Arbeit erledigen. Da wollen wir jetzt nicht einsteigen, dass wir sagen, wir bauen einen Hausmeister-Service auf, jedenfalls noch nicht jetzt. Man sollte ja nie sagen, vielleicht ändert sich das in Zukunft. Aktuell ist es so, dass wir alles von hier aus machen wollen, und wir wollen auch das so viel wie möglich auch automatisieren, digitalisieren, beziehungsweise digital sind wir ja auch heute schon. Wir haben alle Dokumente digital. Wir können immer nur ärgern uns, wenn irgendwelche Ämter uns immer noch Papiere zuschicken. Das ist ärgerlich, das ist aufwendig. Auch da nutzen wir diesen Postscan und lassen uns digital zuschicken. Aber trotzdem, unser Wunsch wäre einfach so viel digital wie nur möglich.
Vermietung, macht ihr die selber oder nutzt ihr da Makler oder ist das auch ein Ausverwaltungsthema? Jetzt sind die Wohnungen ja teilweise, du sagst ja, die sind ja irgendwie 2,5-3 Stunden teilweise voneinander entfernt.
Genau.
Ne? Ich weiß ja selber, wie das ist. Dann hast du Wohnungsbesichtigungen, dann kommen natürlich da ein paar Leute hin. Dann muss jemand die Tür aufmachen, dann muss dies und das gemacht werden. Wie handelt ihr das? Gerade wenn ihr so, ja doch, teilweise, da sind ja 100, 150, 200 Kilometer teilweise zwischen den Standorten, die ihr so benannt habt.
Läuft das bei euch? Auch da ist es heute ein Mix. Teilweise Makler, aber auch sehr viel über die Hausverwalter, die wir aktuell im Einsatz haben. Und zukünftig wollen wir solche Sachen dann teilweise mit Maklern weiter fortsetzen oder aber auch, wo wir uns drum kümmern aus der Ferne und der Hausmeister macht einfach die Tür auf und macht die Besichtigung vor Ort, zeigt den Menschen praktisch die Wohnung, wie die ausschaut. Alles andere klären wir dann mit unserem Thema.
Okay. Ich glaube, jetzt machen wir einfach da vielleicht nochmal einen Sprung. Eure Mastermind Academy. Ihr habt ja neben euren operativen Immobiliengeschäft Unternehmen, was ihr da aufgebaut habt und was jetzt auch noch weiter skaliert, habt ihr auch noch eine Academy aufgebaut. Wie ist es dazu gekommen? Ihr habt natürlich ohne Ende Wissen angehäuft über die letzten Jahre. Und auch heute habt ihr schon einige super spannende Learnings ja irgendwie einfach publik, öffentlich kommuniziert und das macht ihr auch bei eurem Social-Media-Kanal, wo ich natürlich auch durch auf euch aufmerksam geworden bin. Führt das mal aus. Wessen Idee war das? Was erhofft ihr euch da? Das ist ja eine Menge Wissenstransfer, was ihr da weitergeht.
Kann ich das mal so sagen, Carlo? Am Anfang wollten wir das gar nicht. Und wie ist das dann trotzdem gekommen? Das ist so gekommen, wir sind natürlich immer wieder auf Stammtischen unterwegs. Reiko hat das ja vorhin auch erzählt. Wir haben uns beide über so einen Stammtisch ja oder über die WhatsApp-Gruppe kennengelernt. Und ich habe auch auf solchen Stammtischen natürlich ganz viele Menschen kennengelernt. Und wenn du auf so einem Stammtisch unterwegs bist und ein bisschen mehr Einheiten hast und die Leute das auch wissen, dann wirst du einfach gefragt, wie hast denn das gemacht? Wie geht denn das? Aber wie ist denn das mit der Bank? Ich finde ja gar nicht solche Objekte. Ich kriege das nicht finanziert. Mein Kapital, also diese ganzen Glaubenssätze. Und dann habe ich den Leuten das halt immer erklärt und Reiko hat das an den Stammtischen auch immer erklärt. Und da gab es dann den einen oder anderen, der gesagt hat, hey, das ist jetzt schön, dass wir uns 2 Stunden am Stammtisch sehen, aber ich würde ganz gern tiefer mit dir da reingehen. Und ich habe immer gesagt, ja, habe ich keinen Bock drauf, habe ich keine Zeit, habe ich keinen Bock, will ich nicht. Und es gab einen jungen Mann, das ist so der erste, mit dem das gelaufen ist, der war sehr hartnäckig, charmant hartnäckig und so, dass ich irgendwann gesagt habe, okay, gefällt. Ich mag den Typen, dem helfe ich jetzt ein bisschen, auch außerhalb des Stammtisches. Und das war der Larry. Und zu Larry muss man wissen, Larry kommt aus Kamerun und hat ungefähr die Farbe von deinem T-Shirt und ist 2015 auch erst nach Deutschland gekommen, hat dann hier studiert und dann bei BMW angefangen und der ist brutal bei Immobilien auf Kaltakquise gegangen. Und jetzt kannst du dir vorstellen, wie du im konservativen Bayern mit dem Aussehen auf die Fresse kriegst, wenn du bei fremden Leuten an der Türe klingelst und die einfach fragst, ob sie nicht ihre Wohnung verkaufen wollen. Und dann macht da so ein 60-plus-Jähriger auf und sieht den Larry vor sich stehen und der fragt, ob du ihm nicht die Immobilie verkaufen möchtest. Also der war ultra hart beim Thema Kaltakquise, hat sich permanent blutige Nasen geholt, aber hat einfach durchgezogen. Und das hat mir imponiert und habe ich gesagt, okay, ich nehme den an die Hand. Und 2021 hat Larry dann seine erste Wohnung gekauft, hat heute über 10 Wohnungen, also hat richtig, richtig Gas gegeben, hat über 10 Wohnungen inzwischen. Und da sage ich dann immer, keiner hier hat irgendeine Ausrede, wenn der das hingekriegt hat. Und dann, das war so der erste, dem ich geholfen habe. Dann habe ich 2022, als ich im Konzern gekündigt habe, eine Immobilienfinanzierungsfirma gegründet. Das ist heute ein Team aus 11 Leuten. Wir begleiten so knappe 150 Millionen Euro Finanzierungsvolumen im Jahr und machen quasi die Finanzierungen für die Endkunden. Und ich habe in den Gesprächen immer festgestellt, dass die Kunden mit den gleichen schlechten Objekten kommen, mit den gleichen Kommissätzen und auch nicht gewusst haben, wie tickt denn die Bank eigentlich? Was ist denn der über überhaupt wichtig? Und dann habe ich am Anfang einfach nur angefangen, meine Kunden zu consulten und habe mir dann aber irgendwann gedacht, das ist ja blöd, wenn ich jedem Kunden immer wie so ein Leierkasten das Gleiche erkläre. Und dann ist da ein Online-Kurs draus entstanden. Und so ist das langsam gewachsen. Also der Online-Kurs war am Anfang eigentlich auch eher nur dazu da, die Finanzierungskunden zu consulten, dass die mit besseren Objekten kommen, dass mein Team mehr Spaß hat, die zu finanzieren. Und das ist aber immer größer geworden und der Online-Kurs hat auch Anklang gefunden. Und dann haben Reiko und ich zusammen gesagt, lass uns das mal professionell machen, weil wenn wir was machen, dann machen wir es eigentlich immer richtig oder gar nicht. Und dann haben wir gesagt, eigentlich müssen wir es jetzt richtig machen. Und dann haben wir 2024 die PIA Academy gegründet. So ist das entstanden. Also wir sind da so reingestolpert. Das ist so gewachsen. Anfang hatten wir gar nicht die Idee, dass wir Mentoren sind, dass wir coachen und all diese Geschichten, sondern wir haben uns eigentlich eher dagegen gewehrt und haben gesagt, nee, wollen wir nicht, haben wir keinen Bock drauf. Und das ist dann aber so gewachsen irgendwie mit der Zeit.
Genau, das ist einfach so, weil wir in unserem Familien- und Freundesumfeld immer wieder Menschen geholfen haben, Immobilien zu kaufen. Ich habe da auch ein Beispiel. Mir war das so, das war ein befreundeter Architekt, der mal 100.000 Euro auf der Kante hatte und wollte dann eine einzige Immobilie damit kaufen. Er ist auf mich zugekommen, da habe ich ihm gesagt, naja, da kannst du ja mehrere Immobilien, nicht nur eine einzige damit kaufen. Und er war bereit, die 100.000 Euro Immobilie zu stecken. Und ich hatte irgendwie auch das Bedürfnis, ihn davon abzubringen, diesen Fehler auch zu machen. Und es ist mir auch gelungen. Ich habe ihn dann von A bis Z komplett begleitet und er hat mehrere Immobilien gekauft. Am Anfang war er sehr, sehr skeptisch und hat dann immer wieder gefragt, bist du dir wirklich sicher, ob das funktioniert? Und ich habe ihm gesagt, ja, das funktioniert. Und später hat er es dann gemerkt, als er die erste Immobilie gekauft hat, dass diese ganzen Ratschläge und die Tipps, die ich ihm gegeben habe, dass die alle funktioniert haben. Und später hat er dann bei der zweiten Immobilie, hat er es genauso angewendet, dann bei der dritten Immobilie. Und die einzige Kritik, die ich an ihm äußern muss, ich habe dann irgendwann versucht, ihn davon zu überzeugen, dass er in Mehrfamilienhäuser eigentlich investieren muss, damit er noch weiter skalieren kann. Aber da steht er sich ein bisschen selber im Wege mit seinen Glaubenssätzen und ist immer noch auf der Suche nach einzelnen Eigentumswohnungen. Das beherrscht er aus dem FF, findet auch regelmäßig Wohnungen. Vor kurzem hat er wieder eine gekauft. Und es macht unglaublich viel Spaß, die Menschen dann zu begleiten, zu sehen, wie die sich entwickeln. Von Anfang an, wo die wenig Kenntnisse, wenig Ahnung haben, sehr überhaupt nicht selbstbewusst auftreten in dem Bereich, bis zu einem Investor, der wirklich sehr erfolgreich ist.
Sind das alles vor Ort Kurse, sind die in person oder alles doch relativ digital? Also kommen die Kandidaten aus ganz Deutschland oder Fokus doch eher auf Bayern?
Im Prinzip zwei Formate. Wir haben einmal ein Workshop-Format an einem Wochenende. Das ist ein klassisches Seminar, kann man sagen, wo wir uns Freitagabend treffen, einmal zusammen essen gehen in der Gruppe, damit man sich kennenlernt und dann Samstag und Sonntag zwei komplette Tage miteinander in einem tollen Hotel verbringt in Deutschland und dann da einfach Workshop macht. Da haben wir dann auch in der Regel immer einen Steuerberater dabei, eine Rechtsanwältin ist dabei. Dann sind mal unterschiedliche andere externe Experten noch dabei, vom Energieberater über einen Zwangsversteigerungsprofi zum Gutachter sind dann noch externe Experten dabei und Reiko und ich machen viel Content und dann gehen wir quasi die komplette Wertschöpfungskette Immobilie einmal durch an dem Wochenende. Wir starten mit Standorten, gehen dann rein ins Thema Akquise, Kalkulation, Verhandlung, dann über die steuerlichen, rechtlichen Begutachtungsthemen hin zum Thema Finanzierung und dann halt auch noch ganz, ganz viele Live- und Praxisbeispiele an echten Objekten, die wir dabei haben und immer mitbringen an solchen Wochenenden. Das ist dieses Wochenende, das ist quasi Druckbetankung. Und ab Montag müssen die Leute aber selbstständig laufen können. Für die sagen, okay, Wochenende war super geil, ich würde aber ganz gerne mehr mit den Jungs zusammen machen, haben wir eine 6-monatige beziehungsweise in unserem Skalierungsprogramm eine 12-monatige Begleitung und da nehmen wir die Leute dann wirklich 6 oder 12 Monate an die Hand, begleiten die und gehen mit denen individuell auch in ihre Projekte rein. Und da haben wir zum Beispiel einen Teilnehmer, der hat innerhalb von 8 Monaten hat er knappe 110 Wohnungen gekauft im Mentoring bei uns in dem 12-monatigen Monatsprogramm. Also er hat richtig, richtig Gas gegeben. Der kam, glaube ich, mit 8 Wohnungen zu uns, hatte da auch ganz viele krude Glaubenssätze, die wir dann bereinigt haben. Und nachdem wir die Glaubenssätze mal bereinigt haben, hat er Gas gegeben und hat dann wirklich innerhalb von 7 Notarterminen diese 110 Wohnungen gekauft. Also du siehst, der hat dann da auch Mehrfamilienhäuser und größere Pakete gekauft. Und da haben wir halt einfach mehrere auch von diesen tollen Beispielen, wo wir dann sehen, wenn jemand da an die Hand genommen wird und sich da auch committet, dann hat der auf einmal eine komplett andere Entwicklung und eine ganz andere Reise vor sich, als wenn er das alleine macht.
Ja, ihr habt da ja dann schon ein paar Jungs wirklich auf eine andere Flugkurve gebracht. Und ich glaube, so nehme ich das für mich auch wahr, das ist unglaublich bereichernd, wenn man da irgendwie die Möglichkeit hat, bei anderen Menschen wirklich einen Unterschied zu machen. Also das wäre vielleicht zum Teil dann vielleicht noch viele Jahre ja ins Nowhere gelaufen, da wäre so relativ auf dem Low Level gewesen. Und das Beispiel, was ihr jetzt gerade benannt habt, ne, dass halt von kürzester Zeit auf 110 Wohneinheiten durch euch oder mit euch gekommen ist, genial. Ich glaube, das macht Spaß. Vielleicht können wir nochmal zum Abschluss zusammenfassend sagen, also wirklich da ja Skalierung, also die ne, wirklich aggressiven Ziele, die ihr euch da jetzt gesetzt habt. Was treibt euch an? Die Ursprungsidee war ja einfach so ein bisschen diese potenzielle Rentenlücke zu schließen.
Ich glaub,
was
das,
können jetzt irgendwie andere Menschen da vielleicht nochmal mitnehmen?
Also das Thema Rentenlücke, das haben wir für uns, glaube ich, abgehakt. Das ist kein Thema mehr.
Deswegen.
Wir Reiko und ich unterhalten uns da auch immer wieder drüber. Warum jetzt hier 1.000, warum 10.000 und so weiter. Und inzwischen geht es nicht mehr darum, hier den Lebensstandard, Lifestyle oder irgendwas zu verbessern. Also unser Leben wird sich nicht verändern vom Lifestyle, ob wir jetzt nochmal 200 Wohnungen dazu kaufen oder nicht. Sondern wir sind tatsächlich einfach inzwischen so, dass wir sagen, wir wollen wissen, wie groß geht denn das eigentlich? Was können wir? Projekte können wir realisieren. Also das ist inzwischen
das persönliche Limit, wenn es dann überhaupt genau ein Limit gibt, wie so ein Profisportler. So, es kann einmal in die Champions League gehen oder man kann sich irgendwie auch in der Kreisliga B oder in der Kreisliga A irgendwie abackern.
Absolut. Keiner will Profifußballspieler werden, weil er da so gut verdient, sondern alle die werden Profifußballspieler, weil sie Fußball spielen lieben. Genauso auch in der Formel 1. Die werden nicht Formel 1-Fahrer, weil sie großes Geld verdienen wollen, sondern die werden Formel 1-Fahrer, weil sie Rennautofahren lieben und perfektioniert haben. Und bei Reiko und mir ist es eigentlich genau das Gleiche. Wir haben richtig Spaß daran, dieser Jagd an der Akquise, an dem Verhandeln. Kriegen wir den Deal? Kriegen wir ihn nicht? Kriegen wir die Finanzierung? Kriegen wir sie nicht? Was müssen wir machen, damit wir den Deal kriegen? Wie gestalten wir die Verträge? Wie strukturieren wir dann? Was können wir noch? Was haben wir für Optionen? Also das ist das, was uns wirklich reizt an der ganzen Sache. Da haben wir richtig, richtig Spaß dran. Und ich glaube, deswegen sind wir auch erfolgreich, weil wir Spaß an der Tätigkeit an sich haben.
Ja, das hört man auch raus. Man hört diese Begeisterung, hat wirklich Bock, das weiter groß zu machen, weiter zu expandieren. Deswegen so ein kleiner Call to Action, wenn dort potenzielle Hörer diesen Podcast hören, die irgendwie 300 bis 400 Wohneinheiten zu verkaufen haben im Paket, dann kann ich den Kontakt zu Michael und Reiko gerne herstellen. Die sind
sehr, sehr
gerade
gerne,
weiter auf der Suche.
Auch sehr gerne Co-Investoren. Wir haben zum Beispiel jetzt gerade 2 große Projekte in A-Städten von Deutschland vor der Brust, wo so wirklich große Volumina geht, im niedrigen zweistelligen Millionenbereich, und das sind super, super spannende Objekte, aber da wird jetzt langsam auch das Thema Co-Investment interessant. Also wenn einer Interesse hat, zu sagen, hey, ich habe vielleicht nicht die Zeit und die Energie, mich da so tief reinzufuchsen in das Thema Immobilien, aber ich finde es spannend und ich habe vielleicht auch finanzielle Mittel, die ich geben kann, dann können wir uns da auch über diverse Partnerschaften und Kooperationen im Bereich Co-Investment unterhalten.
Ja. Ich glaube, das ist doch jetzt auch nochmal ein guter Ausruf, ne? Wenn es da also welche gibt. Ihr findet die beiden auf Social Media und ich persönlich kann den Kontakt natürlich auch einfach herstellen. Erstmal super vielen lieben Dank für eure Zeit. Was ihr da aufgebaut habt in den letzten Jahren, vom leitenden Angestellten, einmal bei dir, Reiko, in der Logistik und bei dir, Michael, im Einzelhandel, erstmal so als Side-Business gestartet. Da waren aber dann auch schon einige Wohneinheiten. Dann hat man einen starken Kompagnon gefunden und das ist, glaube ich, auch manchmal wertvoll, dass da zwei, vielleicht auch mit unterschiedlichen Fähigkeiten oder Fokus, dass man da 1+1 ja nicht nur 2 ist, sondern vielleicht auch 5 oder 10 rauswerden kann. Ich glaube, das sehen wir an dieser Geschichte ganz besonders. Erstmal das, was schon aufgebaut wurde, nämlich diese über 400 Wohneinheiten in den letzten Jahren und was jetzt weiter als Ziel vorgegeben wurde. Ich glaube, ich bin super gespannt, das weiter zu verfolgen. Wir werden weiter von euch hören. Und euch viel Erfolg und vielen lieben Dank für eure Zeit, dass ihr auch einiges an Wissen da so offen und transparent hier geteilt habt. Also wirklich vielen lieben Dank.
Vielen Dank, Carlo.
Danke auch dir für die Einladung. War ein sehr, sehr angenehmes Gespräch.
Wir bleiben in Kontakt und euch das noch einen schönen Tag. Ciao.
Danke, ciao. Danke.